Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig. Wie du vielleicht weißt, bin ich Fotografin und fotografiere seit 2019 Frauen, die an Krebs erkrankt sind. Viele meiner Kunden berichteten davon, dass es ihnen hilft, die Erfahrungen von anderen Betroffenen zu hören, sich auszutauschen, und so ist schließlich dieser Podcast entstanden. Meine heutige Interviewpartnerin ist Birgit, die mit dem Abstillen des zweiten Kindes Auffälligkeiten in ihrer Brust bemerkt hat. Liebe Birgit, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie war es denn, als du bemerkt hast, dass es Veränderungen in deiner Brust gibt, und wie lange ist das her?
Also, dafür muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Meine Tochter ist im Februar 2022 geboren und ich habe im Dezember, so ungefähr Anfang, Mitte Dezember, habe ich aufgehört zu stillen. Meine rechte Brust war immer so die Hauptstillbrust gewesen. Mhm. Und ich hatte dann eine Woche nach dem Abstillen, hatte ich meine letzte reguläre gynäkologische Vorsorge gehabt. Und bei meinem Gynäkologen, der gleichzeitig übrigens auch gynäkologischer Onkologe ist, also der auch immer mit abtastet. Also ich habe mir nie Sorgen um Brustkrebs gemacht, aber ich dachte halt, wenn etwas ist, dann bin ich immer auch direkt in den richtigen Händen.
Ja.
Und der hat auch abgetastet, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt noch sehr viel Restmilch drin. Und wahrscheinlich war das einfach ein ungünstiger Zeitpunkt für eine Vorsorge. Denn ich weiß, als ich zu dem Termin hinkam, meinte ich noch zu ihm, wundern Sie sich nicht, in deiner rechten Brust, das ist so ein bisschen knotig, aber das ist irgendwie immer so. Weil ich habe das einfach auf hormonelle Veränderungen geschoben, auf das Stillen an sich, und habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass das irgendwie Krebs sein könnte. Mhm. Und er hat auch gar nichts gesagt. Und ich bin dann ganz normal nach Hause gegangen und habe dann aber in den, ich sag mal, Wochen danach gemerkt, zu Anfang des Jahres wurde ich so ein bisschen stutzig einfach, dass die rechte Brust irgendwie nicht kleiner wurde wie die andere Brust nach dem Abstillen, sondern irgendwie so groß blieb und tendenziell irgendwie auch größer wurde und irgendwie auch knotiger wurde. Aber wie gesagt, ich habe halt irgendwie das auf hormonelle Änderung geschoben. Ich war zu dem Zeitpunkt privat unfassbar eingespannt, weil meine Tochter gerade in der Kita eingewöhnt wurde. Ich wollte nach der Elternzeit den Job wechseln. Das heißt, ich hatte Jobinterviews gehabt. Ich hatte Gespräche gehabt mit Arbeitgebern über die Arbeitsbedingungen dort quasi, über die ganzen Verhandlungen. Ich habe quasi alles vorbereitet. Wir wollten noch ein Haus kaufen parallel. Das heißt, wir waren in den Verhandlungen ums neue Haus. Also es war einfach unfassbar viel los. Und ich glaube, ich habe einfach nicht so sehr auf meinen eigenen Körper geachtet in der Zeit. Hm. Und dann war das so Februar, März ungefähr, dass kleine rote Punkte so an der Brust hinzukommen, an der rechten Brust. Da habe ich aber anfangs auch noch gedacht, dass das Leberflecke werden, weil ich nach dem Abstillen des ersten Kindes auch relativ viele Leberflecke in dem Bereich bekommen habe. Und irgendwann wurden diese Flecke aber tendenziell eher größer und großflächiger, anstatt halt wirklich so wie Leberflecke. Und dann waren einfach, ich sag mal so, immer mehr Fragezeichen, die halt irgendwie im Kopf hinzukamen, wo ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht richtig. Und dann habe ich das Ostern letztes Jahr, habe ich das meinem Mann erzählt, dass ich meinte, irgendwas ist nicht richtig. Ich glaube, ich muss mal zum Arzt irgendwie gehen und das abchecken lassen. Hatte das aber vorher auch so ein bisschen aufgeschoben mit dem Arzt, weil ich auch wusste, der ist auch nach Ostern im Urlaub und die haben einen vollen Terminkalender und ich mag es auch nicht, so ein Notfallpatient zu sein und ich sag mal, alle wild zu machen und im Endeffekt ist das total unnötig so. Mhm. Und unnötig quasi anderen Stress zu verursachen. Und er meinte mein Mann aber auch, doch, du gehst jetzt direkt nach Ostern zum Arzt. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Aber ich habe auch gar nicht den Gedanken direkt an Brustkrebs dort gehabt, weil ich von Brustkrebs immer gehört habe von anderen. Naja, ich habe da so einen Knubbel, der ist für mich so groß wie eine Walnuss und am Ende war das Brustkrebs. Und bei mir war quasi die ganze Brust war ein riesengroßer Knoten gewesen. Also deswegen hatte ich halt, ich weiß nicht, was ich dachte, aber halt nicht so den Gedanken. Ich dachte irgendwas anderes und im Sinne von, oh mein Gott, wenn es Brustkrebs ist, dann muss es wahrscheinlich schon sehr, sehr schlimm sein. Und dann war ich nach Ostern beim Arzt. Mein Arzt war allerdings im Urlaub gewesen, deswegen bin ich auch noch zur Vertretungspraxis noch gegangen. Habe angerufen, meinte, oh, sorry, ist eigentlich überhaupt nicht meine Art, jetzt hier in eine Vertretungspraxis zu gehen. Aber ich hätte etwas, was ich wirklich gerne zeitnah abklären lassen möchte. Dann habe ich doch sehr schnell einen Termin bekommen. War erst bei einer Gynäkologin gewesen, die, wo ich alles erzählt hatte, die abgetastet hatte. Und die auch meinte, ja, da ist was in der Brust und da ist auch was in den Lymphknoten und das muss man jetzt weiter abklären. Sie kann jetzt per se halt nichts sagen, aber es ist halt irgendwas Auffälliges. Und sie meinte, sie besorgt mir einen Termin für eine Ultraschalluntersuchung. Dann meinte ich, wie lange dauert denn das? Weil ich habe in 2 Wochen beginnt meine neue Arbeitsstelle. Meinte sie, nee, so lange dauert das gar nicht. Der Termin wird gleich im Anschluss stattfinden. Dachte ich schon, oh, wenn das irgendwie alles so schnell geht, ist das mir so ein bisschen unheimlich. Ja. Und das heißt, dann hat sie direkt quasi ihre Kollegen angerufen, bin dann zum nächsten Arzt gekommen, habe das dem wieder alles erzählt. Der hat das wieder abgetastet. Der meinte auch, ja, da irgendwas ist da, muss man quasi gucken. Hat da Ultraschall gemacht und meinte, ja, auch da ist was, hat auch in den Lymphknoten. Aber man muss halt weiterschauen. So, ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung, wie lange sowas alles dauert. Ich dachte halt, ich gehe zum Arzt hin, komme am gleichen Tag wieder und weiß, ja, ich habe Brustkrebs, ich habe keinen Brustkrebs. Aber man ist ja anfangs, man hat ja einfach gar keine Ahnung von diesem ganzen Konstrukt, was für Untersuchungen alles dazugehören, bis man überhaupt erstmal ein definitives Ja oder Nein hat. Und dann bin ich nach Hause entlassen worden und am nächsten Tag hatte ich einen Termin zur Mammographie. Und da meinte ich auch noch zu meinem Arzt, also eigentlich habe ich an dem Tag eine Weisheitszahn-OP. Sollte ich die jetzt besser verlegen oder stattfinden lassen? Und er meinte, naja, doch schon besser erstmal verlegen. Habe ich dann auch gemacht. Und dann hatte ich am nächsten Tag die Mammographie gehabt. Die war eigentlich unauffällig, wurde mir gesagt, ich glaube, weil mein Brustdrüsengewebe einfach noch zu fest war, ich war 32 Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt und hatte dann nach der Mammographie direkt im Anschluss die Stanzbiopsie gehabt. Die war, das heißt, da wird mit einer Druckschussnadel quasi in die Tumorregion reingeschossen und da werden dann Gewebeproben entnommen, um zu schauen, was das wirklich für Gewebe ist. Und das wird aber unter örtlicher Betäubung gemacht, das war auch gar nicht so schlimm. Das war einfach mehr so Kopfkino, dass man wirklich dachte, boah, jetzt ist man weiß halt überhaupt nicht, was jetzt auf einen zukommt und muss jetzt irgendwie alles erstmal sich ergehen lassen. Dann bin ich nach Hause gegangen und musste tatsächlich fast eine Woche lang warten auf das Ergebnis. Und die Woche, die war wirklich Horror. also das war wirklich unfassbar angespannte Zeit. Mein Mann natürlich wusste davon, so engste Familienmitglieder wussten davon, dass etwas sein könnte, aber natürlich noch nicht wirklich viele. Und dann bin ich nach der Woche.
Warte mal, lass uns mal kurz bei der Woche noch bleiben. Ja. Eine Zwischenfrage habe ich noch. Hat das wehgetan in deiner Brust? Also bevor du jetzt diese ganzen Untersuchungen hattest? Du hast ja gesagt, du hast das selber auch gemerkt, dass das so knubbelig war. Ja. Aber hat das auch wehgetan?
Ganz zum Schluss, also wirklich so um Ostern herum. Ich weiß noch, wir saßen im Auto in Richtung Heimat und da dachte ich im Auto, na, das zieht und spannt halt irgendwie so ein bisschen.
Ja.
Und da begann das halt wirklich so unangenehm zu werden. Und das war für mich so das letzte Fragezeichen im Kopf, wo ich gesagt habe, okay, das ist irgendwie knubbelig, da sind so komische Flecken und jetzt beginnt das auch noch zu ziehen und zu spannen. Ich muss das mal abchecken lassen.
Genau, das ist der Moment, wo man dann doch irgendwie zum Arzt geht, ne? Genau. Weil man so ein mulmiges Gefühl kriegt. Ja. Du hast die Stanzbiopsie machen lassen und so weiter und dann hast du eine Woche warten müssen.
Ja.
Wie hast denn du die Woche durchlebt? Wie war das? Also wie bist du damit umgegangen?
Boah, also das war, die Woche hat sich gezogen wie Kaugummi.
Ja.
Und man hat vorhin, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, man hat ja überhaupt keine Ahnung, wie das wird. Also das ist ja auf einem Spektrum von, es sind gutartige Tumore und okay, ich brauche vielleicht eine OP, aber sonst wird das alles gut, zu, keine Ahnung, hat das gestreut und werde ich, keine Ahnung, bin ich nächste Woche tot. Also man weiß das ja anfangs einfach überhaupt nicht, auf was für ein Spektrum man sich da gerade bewegt.
Das heißt, du hast auch gar nicht irgendwie in deinem Umkreis jemanden gehabt, der schon mal Krebs hatte und das irgendwie vielleicht dir erzählen konnte? Du standest da völlig alleine mit dieser Sache, oder?
Also mit dieser Sache halbwegs. Also ich hatte, ich sag mal, ältere Familienmitglieder, die waren aber auch schon lange, ich sag mal, tot, die Krebs hatten, aber auch teilweise anderen Krebs. Aber ich hatte tatsächlich eine Klassenkameradin, die ziemlich genau ein Jahr vor mir Brustkrebs bekommen hat. Und mit der habe ich in der Woche auch schon Kontakt aufgenommen, einfach, dass die mich mal so ein bisschen, ich sag mal, begleitet durch diesen ganzen Terminmarathon-Prozess, Kopfkino, was da alles halt irgendwie abgeht. Und das hat ganz gut geholfen. Weil für mich einfach Brustkrebs, das war überhaupt kein Thema für mich. Also ich sag mal, ich war zum Zeitpunkt der Diagnose, ich war 32 Jahre alt, ich hatte zwei kleine Kinder, der Große war da gerade 3 Jahre alt geworden, die Kleine war gerade 1 Jahr alt geworden. Ich war sportlich auf dem Weg, ich sag mal, also so fit wie noch nie in meinem Leben im Joggen. Ich hatte eigentlich Lust, auf einen Halbmarathon langsam zu trainieren, hatte meine Schwangerschaftskilos alle runter, ich ernähre mich gesund und bewusst. Also für mich war halt Brustkrebs nie irgendwie ein Thema gewesen. Und ich sag mal, auf den Prospekten, das sind ja irgendwie meist eher ältere Frauen so drauf. Und halt irgendwie so jung Brustkrebs zu kriegen, also das hatte ich einfach überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt bis dahin.
Das kann ich mir vorstellen, gerade weil man ja in so einer Lebensphase, das wissen ja alle, die Kinder auch haben, kleine Kinder, da bist du ja voll auf Leben eingestellt, ne? Also auf neues Leben. Mhm. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern. Wie ging das weiter?
Wir haben das Wochenende, bevor der Termin zur im Prinzip Diagnose war, sind wir noch einmal in die Ostsee gefahren, einen schönen Tagesausflug zu machen, einfach irgendwie nochmal so ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Das hat echt ganz gut getan. Ich habe die Tage, habe ich versucht, wirklich bewusst mit meinen Kindern zu machen. Wir sind viel auf den Spielplatz gegangen. Wir haben wirklich viel zu viert als Familie gemacht. Also, dass man wirklich versucht, die Zeit sinnvoll gemeinsam zu nutzen. Das haben wir wirklich.
Ja, schöne Momente zu schaffen.
Genau, so, ne? Genau. Während man natürlich aber immer über sich dieses Damoklesschwert
natürlich
Brustkrebs halt hatte. Also das war schon, das war eine echt harte Woche. Und dann zur Diagnose, das war ein Gespräch am Vormittag gewesen. Mein Mann hat sich dann so lange frei auf Arbeit genommen. Wir haben die Oma kommen lassen, dass die auf die Kinder aufpasste. Oder auch dann mit der Kita das managen konnte, falls das irgendwie alles länger dauert. Und dann sind wir zum Arzt hingegangen. Das war in einem Brustzentrum gewesen in Kiel. Und haben erstmal relativ lang gewartet. Und als wir aufgerufen wurden, wusste ich bereits, dass es schlechte Nachrichten gibt, einfach an der Mimik des Arztes.
Oh, ja, das erzählen auch ganz viele, dass man das in dem Moment, weiß man das, wenn man den Arzt sieht.
Ja, also das war wirklich ab dem Moment halt wirklich klar. Und dann hat er uns reingebeten und hat auch gesagt, ja, es ist leider bösartig, es ist Brustkrebs. Ja, okay. Also ich glaube, ich war relativ gefasst wirklich in dem Gespräch, weil man ist ja irgendwie auch schon darauf vorbereitet. Und dann meinte er, ja, ist auch ein sehr aggressiver Krebs, auch schon fortgeschritten. Aber weil er so aggressiv ist, reagiert er gut auf Therapie. Meinte ich, Therapie, was heißt das? Meint er, na, Chemotherapie. Das war jetzt für mich aber gar kein so ein Schocker gewesen. Ich wollte zu dem Zeitpunkt einfach wissen, ob meine Kinder mich noch weiter haben werden oder ob sie irgendwann früher als ich zu Halbwaisen werden. Und dann meinte ich, deswegen, wie sind meine Überlebenschancen? Und daraufhin meinte er, das kann man durchaus überleben. Dachte ich so, naja, das ist jetzt eigentlich nicht wirklich gerade, was ich hier hören möchte. Aber ja, man klammert sich ja wirklich an jeden Strohhalm erstmal wirklich dann dran. Dann bin ich im Prinzip aus dem Gespräch so rausentlassen worden und kam dann quasi zu den Schwestern am Empfangstresen, die mir eine riesengroße gefühlte Liste gegeben haben mit quasi Anschlusstermin. Weil, wenn man die Diagnose bekommt, man weiß ja nur, dass es Krebs ist, aber man weiß ja noch gar nicht, wie schlimm er ist, im Sinne von, hat er schon gestreut. Das muss man ja erst alles rausfinden. So, und dann hatte ich CT-Termin gehabt, der schon, ich glaube, in der Woche danach stattfinden sollte. Da aber wirklich, also manchmal können ja die Sachen, also man kann ja gar nicht alles richtig sich vorstellen, was alles schiefgehen kann. Jedenfalls an dem Tag war anscheinend irgendein IT-Systemfehler oder irgendjemand hat den Termin falsch eingetippt, zumindest als ich bei der Radiologie stand und meinen CT-Termin machen wollte, meinte die Dame, ich stehe überhaupt nicht auf ihrer Liste drauf.
So. Aber das war eine Woche später, oder?
Ja, das war eine Woche später ungefähr gewesen.
Genau. Das muss ja auch noch mal eine harte Zeit gewesen sein, wo du zu Hause warst und dir wahrscheinlich den Kopf darüber zerbrochen hast, ob das jetzt schon gestreut hat, wie schlimm es wirklich ist und so weiter, oder?
Ja, das war es auch tatsächlich. Also die Zeit, die war wirklich, wirklich anstrengend. Zumal, ich sag mal, wenn man überhaupt nicht, ich sag mal, täglich sich mit Brustkrebs beschäftigt. So, jetzt weiß ich, dass Brustkrebs in dem Sinne kein Notfall ist und auch nicht von heute auf morgen streut. Aber wenn man mit dieser Diagnose nach Hause entlassen wird, man möchte sofort tätig werden. Und sofort am besten die Anschlusstermine haben. Wenn ich dann erfahre, ich habe in einer Woche das CT und in, ich glaube, 4 oder 5 Wochen habe ich die Knochenszintigraphie, dann ist das eine unfassbar lange Wartezeit, die halt irgendwie erstmal überbrückt werden muss. Ja. Und auch wenn mir mein Arzt sagt, naja, Sie haben schon Glück, dass Sie eine Knochenszintigraphie in 5 Wochen haben, weil regulär müssen gerade Patienten 3 Monate dafür warten, dann hilft das mir nicht super viel.
Halt irgendwie in dem Moment. Wahnsinn. Ja, das glaube ich.
Genau, weil das war wirklich, ich sag mal so, also diese ganze Staging-Zeit, also die ganze Zeit wirklich bis zum Beginn der Chemotherapie, würde ich sagen, war mental für mich, aber auch wirklich für uns alle die wirklich anstrengendste Zeit, weil man einfach überhaupt nicht wusste, woran man ist.
Na, du bist da total hilflos in dem Moment ja auch, ne? Ja. Du weißt ja auch gar nicht irgendwie, was du tun kannst. Was hat denn dein Mann dazu gesagt? Den hattest du ja mit dabei. Also ich höre von vielen Frauen immer, dass die, wenn die so die Diagnose erhalten, dass die wie in so ein Loch fallen und sich irgendwie aus dieser Situation distanzieren und deswegen froh sind, wenn noch jemand dabei ist, der das alles mithört. War das bei dir auch so oder wolltest du gleich loslegen, ne? Und
ja.
Erzähl mal, wie war das?
Ja, ich glaube, ich bin mehr in so einen, ich sag jetzt mal, Arbeitsmodus verfallen. Also im Sinne von, okay, jetzt ist die Situation so, was muss ich jetzt dafür machen, welche Termine stehen an, was ist für die Termine zu organisieren, welche, keine Ahnung, Überweisungen muss ich mitbringen, welche Unterlagen muss ich mitbringen. Also, dass man mehr in so ein Schema quasi reinverfällt. Ja. Und dass ich so aber auch versucht habe, das Emotionale erst ein bisschen auszublenden. Aber es war schon echt anstrengend. Also ich sag mal, gerade zu Hause mit zwei kleinen Kindern, der Alltag geht ganz normal weiter, die Kita geht weiter, Kita-Krankheiten, Infekte gehen alles weiter. Also das, man hat ja trotz allem noch einen Alltag, der quasi bewältigt werden muss. Parallel dazu hat man, ich sag mal, unfassbar viele Anrufe von Freunden und Familien, die natürlich alle wissen wollen, was ist halt los und wie geht's einem. Das heißt, die ganzen Anrufe muss man im Prinzip halt takten. Sowohl zeitlich, aber auch halt wirklich emotional, dass man das halt irgendwie so ein bisschen Stück für Stück abarbeiten kann. Und also anfangs, das war schon echt heftig, wirklich dieser Monat des Stagings, bis die Chemotherapie losging. Also da haben wir uns auch teilweise wirklich zu Hause mit den Heulen abgewechselt. Also im Sinne von, wer gerade nicht geheult hat, der hat sich um die Kinder gekümmert und der hat gerade wirklich, ja, geheult hat, konnte sich zurückziehen ins Zimmer, bis es ihm wieder besser ging.
Ja, hat das geholfen, irgendwie emotional das ein bisschen vielleicht besser zu verarbeiten, indem du vielen Leuten schon davon erzählt hattest?
Sicherlich, ja. Also ich habe, also nach der Diagnose, bis zur Diagnose wollte ich wirklich das relativ für mich oder in einem sehr, sehr kleinen Kreis behalten, weil ich es einfach dann nicht mag, irgendwie unnötig anderen, ich sag mal so, Sorgen zu machen, wenn vielleicht am Ende doch gar nichts ist. Mhm. Aber nach der Diagnose hat mir persönlich offene Kommunikation wahnsinnig geholfen, weil ich gedacht habe, ich möchte mich jetzt nicht einigeln. Das ist jetzt so, ich habe die Krankheit, ich kann jetzt in dem Sinne auch nichts dafür. Also gehe ich jetzt halt damit um. Und ja, deswegen diese offene Kommunikation, der Kontakt mit anderen, das hat mir persönlich sehr geholfen, damit umzugehen.
Wie ging das weiter, nachdem du, weil ich weiß nicht, was hat man als nächstes? Abgecheckt wird, ob der Krebs gestreut hat, oder?
Genau. Ach, parallel war da noch gewesen, ich wollte noch meinen neuen Job noch anfangen.
So, ja, das hattest du vorhin erzählt, ja. In vier Wochen sollte der anfangen, ne? Und ein Haus, genau. Und ein Haus, ja, um Gottes Willen. Ja.
Nämlich, der Kreditvertrag fürs Haus kam an am Tag der Diagnose. Der lag an dem Tag in unserer Post.
Okay.
Genau, den Hauskauf haben wir abgesagt, was im Nachhinein wirklich die beste Entscheidung war, die wir machen hätten können, weil wir auch zu dem Zeitpunkt, wir wussten überhaupt nicht genau, hat der Krebs gestreut, lebe ich ihn im Jahr? Und am Ende sitzt nachher mein Mann da auf einem Riesenberg Schulden in einem Haus mit einer neuen Kita und weiß ich nicht was alles. Mhm. Das heißt, das war uns dann wirklich zu heikel gewesen, das haben wir abgesagt. Aber es sind halt natürlich auch noch Sachen, die man halt durchdenken muss, die man planen muss, die man regeln muss und sowas alles. Dann habe ich nach der Diagnose, habe ich meinen neuen Arbeitgeber angerufen und meinte, wir müssen mal reden, weil ich habe die Diagnose Krebs bekommen. Das war eine Woche dann vor Jobstart gewesen, die Diagnose. Und dann war mein Arbeitgeber super, super nett. Also da habe ich so, so großes Glück und bin auf so viel wirklich Menschlichkeit dort gestoßen. Die meinten, ich kann ganz normal quasi erstmal anfangen. Ich soll am ersten Tag erstmal ganz normal hinkommen, wenn ich quasi möchte. Und dann reden wir in Ruhe und schauen, wie es weitergeht. So, dann war das nächste kleine Problem gewesen, nachdem ja mein erster CT-Termin versemmelt wurde, weil ich auf dieser Liste nicht drauf stand im Tag, musste ich nochmal halt irgendwie eine gute Woche so oder ein paar Tage, ich weiß es nicht mehr genau, warten, sodass mein CT-Termin mit meinem ersten Arbeitstag gleich fiel, wo ich dachte, toll, sowas hatte ich auch noch nie. Mhm. Das heißt, dann habe ich meinem Arbeitgeber nochmal angerufen und meinte, ja, sorry, nächstes Problem. So, das sind ja auch Leute, die hatte ich auch bis dahin noch nie persönlich gesehen, weil alle Bewerbungsgespräche komplett online abliefen. Also das waren sehr tiefgründige Gespräche direkt, die man führen musste mit einem Arbeitgeber, was man so vorher natürlich auch nie auf dem Schirm irgendwie so hatte.
Ja, ja.
Aber super, super nett. Und dann kam ich quasi an meinem ersten Arbeitstag nach dem CT-Termin, bin ich dann quasi auf Arbeit gefahren. und habe dann da quasi erstmal so ein bisschen, genau, eine ganz normale Einführung gehabt, was mir aber wahnsinnig gut getan hat. Also alle, ich sag mal, die meisten aus meinem Umfeld haben mir gesagt, lass das mit der Arbeitsstelle, es wird sich irgendwas Neues wiederfinden. Konzentriere dich jetzt erstmal auf die Krankheit. Aber ich habe mich so sehr auf diesen neuen Job gefreut, weil ich in meinem alten Job war ich sehr, sehr frustriert über relativ lange Zeit. Und die neue Jobsuche war für mich wirklich so ein Neuanfang quasi gewesen. Mhm. Und weil ich mich so sehr wirklich darauf gefreut hatte, meinte ich, nee, es ist mir egal, ich will damit anfangen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich dort arbeiten werde. Aber ich möchte erstmal einen Fuß in diese Tür ganz gerne reinsetzen,
ja,
wenn ich quasi gelassen werde. Und das durfte ich dann auch. Und das war für mich wahnsinnig toll und hat mich mental mich total entspannt, muss ich halt wirklich sagen. Mhm. Dann habe ich aber an diesem ersten Arbeitstag nachmittags einen Anruf bekommen im Büro von meinem Arzt. Also ich wurde quasi nach der Diagnose, das muss ich noch einmal kurz ausholen, kam dann quasi mein regulärer Gynäkologe, / gynäkologischer Onkologe aus dem Urlaub zurück. Und hat mich dann quasi als Patientin weiter übernommen. Bei dem hatte ich übrigens auch, ich sag jetzt mal, nochmal so eine Art Diagnosegespräch gehabt, also der mir auch quasi nochmal alles erklärt hat, was übrigens da für mich sehr, sehr angenehm war, weil es mir mehr Optimismus gegeben hat für meine Krebstherapie. Also jetzt ohne falschen Optimismus zu sagen, im Sinne von, ach, alles wird schon gut. Aber das war wirklich so ein bisschen so, naja, Krebs ist halt sehr individuell. Und es gibt Patienten, die haben eine super Prognose, die sind nach einem Jahr tot. Und es gibt Patienten, bei denen denkt man, die sind vielleicht in einem Jahr tot und die laufen einem 20 Jahre später noch auf der Straße noch entgegen. Mhm. Also das war, hat mir sehr viel mehr Kraft gegeben. So. Genau. Und der hat mich dann nämlich angerufen an meinem ersten Arbeitstag im Büro und meinte, es gibt eine Auffälligkeit im CT an der Leber, was man jetzt weiter untersuchen muss. Deswegen werde ich ein MRT haben, wo quasi herausgefunden werden muss, ob es eine Fernmetastase in der Leber gibt oder nicht. Mhm. So, bums. Dann habe ich tatsächlich erstmal noch relativ normal weitergearbeitet, weil ich das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig realisiert habe, was mir da gerade wirklich an Informationen am Telefon gegeben wurde. Und habe dann sogar noch eine halbe Stunde Überstunde gemacht, weil ich meinte, ich kann da jetzt nicht am ersten Tag auf die Minute pünktlich quasi wieder nach Hause fahren. genau, bin dann quasi nach Hause angekommen, wo mich dann mein Mann tränenüberströmt im Prinzip mich begrüßt hat. Und da habe ich dann wirklich erstmal gemerkt, oder mir ist richtig quasi klar geworden, was ich halt für eine Nachricht heute bekommen habe, dass es halt wirklich sein könnte, es gibt schon Metastasen und dass das halt im Prinzip heißt palliativ und nicht mehr kurative Behandlung.
Ja,
ja, dann war eine Woche später war der MRT-Termin gewesen. In der Zeit auch generell war mein Arbeitgeber total toll. Ich konnte, ich sag mal, so viel Homeoffice machen, wie ich wollte oder wie ich musste. Ich konnte alle Arzttermine natürlich, ich sag mal, genauso wahrnehmen, wie sie halt sind und einfach drumherum arbeiten. Also das war total toll wirklich gewesen. Mhm. Sodass dann diese Woche, ich sag mal, auch mit so ein bisschen Arbeit mich ganz gut erstmal noch abgelenkt hat. Und genau, dann hatte ich danach die Woche den MRT-Termin. Und da sollte das Ergebnis ungefähr 7 bis 10 Werktage dauern, bis das dann da ist. So, nach 2 Wochen hatte ich immer noch kein Ergebnis gehabt. Und in dieser Radiologie anzurufen, bringt überhaupt nichts, weil man da telefonisch nie durchkommt. Man wartet wirklich in Warteschleifen. Ich habe einmal, kein Witz, 2 Stunden in einer Warteschleife da gewartet, bis ich irgendwann aufgelegt habe. So, und dann nach 2 Wochen, die wirklich, wirklich heftig waren vom Warten, bin ich dann einfach persönlich da vorbeigegangen in der Radiologie, weil die auch nicht so weit weg ist, von wo ich wohne. Und habe nachgefragt am Tresen. Und da meinte die Frau am Tresen, ja, ich habe hier Ihren Bericht vorzulegen, ich drucke Ihnen den mal aus. Das heißt, ich habe alleine im Treppenhaus den Bericht gelesen, in, ich sag mal, schönsten medizinischen Deutsch, in dem stand, platt gesagt, ob ich leben oder sterben werde. Also ob ich halt eine Lebermetastase habe oder nicht. Hm. So. Und erstmal diesen unfassbar langen Bericht mit Verdacht auf 4 Metastase und so groß irgendwas sichtbar. Und ich dachte schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und auf Seite 2, der letzte Satz, stand dann kein irgendwie Verdacht auf Lebermetastase negativ. Irgendwie sowas stand dann da. Und da bin ich wirklich...
Boah, da kriege ich selber schon voll die Gänsehaut. Das ist ja... unglaublich.
Ach, die auch, ja, an Menschlichkeit, da gibt es vielleicht noch ein paar Sachen noch zu verbessern.
Ja.
Ja, und da bin ich wirklich vor Erleichterung echt fast zusammengebrochen im Treppenhaus. Also das war so eine krasse Anspannung, die wirklich von einem abfiel, unfassbare Erleichterung und aber auch dieses, dass man, also natürlich halt hofft, jetzt ist es halt wirklich so, aber auch so ein bisschen dem Frieden jetzt gar nicht richtig traut, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, aber das war schon sehr, sehr, sehr aufregend. Und dann natürlich erstmal halt zu Hause direkt geschrieben, angerufen, alles hat irgendwie gesagt. Und das war wirklich, da ist einem so ein buchstäblicher Stein vom Herzen abgefallen. Weil gerade, ich sag mal, als man das, diese Nachricht bekommen hat, generell mit Krebs und mit Verdacht auf Lebermetastasen, also da hatte man halt wirklich Todesangst. Und ich finde, man sagt das vorher oft so, ach, da hatte man Todesangst. Aber wenn man das vorher nie so wirklich, wirklich hatte im Leben, dann kann man das, glaube ich, gar nicht richtig nachvollziehen, was das wirklich mit einem macht. Genau, und das war dann wirklich besser gewesen. Dann musste ich mich immer noch, ich glaube, knapp 2 Wochen gedulden auf den Termin zur Knochenzintigraphie, wo dann auch herausgefunden werden sollte, ob ich Knochenmetastasen habe. Da bin ich natürlich auch noch aufgeregt hingegangen, aber ich war schon mal wesentlich erleichtert da. Ich dachte, wenn es das eine schon negativ war, dann ist jetzt hoffentlich das andere auch negativ. Und so war es zum Glück auch. Also da bin ich aus dem Termin rausgekommen und ich habe zumindest ein vorläufiges Ergebnis bekommen, dass sie meinten, es sieht sehr, sehr gut aus, also dass es keine Knochenmetastasen gibt. Ein endgültiges Ergebnis kriege ich einen Tag später, kriegt mein Arzt dann zugeschickt. Und so war es dann auch alles gewesen. Und ich weiß gar nicht genau, wann das war, aber auch parallel im ganzen Staging hatte ich auch meine Port-OP gehabt, dass mir der Port schon mal parallel auch gelegt werden konnte für die Chemotherapie. Auch das war einfach schon wieder ein bürokratischer Ritt. Da habe ich, sollte ich anrufen in der Klinik? Ja, aber die machen nur die Operation an sich. Die Termine muss ich woanders machen. Dann ruft man woanders an. Ja, hier sind sie richtig, aber die Kollegin, die die Termine macht, ist noch nicht da. So, dann ruft man nochmal an. Ja, die ist jetzt da. So, und dann hat man auch einen Termin gemacht. Und, ach ja, genau, das war, ich erinnere mich, genau, im Prinzip zwischen CT und MRT war das gewesen, genau. Und dann hatte ich nämlich einen Termin bekommen für die Port-OP, der relativ kurzfristig war, weil die Chirurgin danach irgendwie auch in Urlaub ging, ich glaube für 2 Wochen oder irgendwas. Dann sollte diese Port-OP aber am gleichen Tag wie das MRT aber stattfinden, wo ich auch meinte, ach, was ist denn jetzt wichtiger? Die Chirurgin sagt, die Port-OP kann nicht verlegt werden, das MRT, da sagt mein Onkologe, das kann nicht verlegt werden. Also man muss ja auch unfassbar viel bürokratisch und logisch denken in dieser Zeit, was unfassbar anstrengend halt wirklich ist. Ja. Man sich um die ganzen Termine kümmern und also wirklich auch Unterlagen kopieren, die man nochmal braucht, was einem oft vorher nie jemand sagt, weil die alle sagen, ach, die brauchen sie nicht mehr. Und dann braucht man es mir doch nochmal. Mhm. Dann habe ich halb heulend gesessen vor der Chirurgin und meinte, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann meinte die total nett, sagen Sie mal, haben Sie morgen Zeit? Meinte ich, ja, ich habe immer Zeit, egal was Sie mir jetzt sagen. Ich schaufe mir quasi alle Zeitfenster dafür frei. Meinen Sie, ja, kommen Sie mal morgen. Irgendwer sagt immer ab bei der OP. Ich schiebe Sie morgen wieder zwischen. Und das war total nett echt gewesen. Und dann hatte das auch wirklich gut alles geklappt mit der Port-OP. Sodass ich nämlich dann den Port schon mal quasi parallel bekommen habe, sodass dann am Ende des Stagings, also quasi nach der Knochenzintigraphie, damit hat das dann quasi aufgehört, dass dann die Chemotherapie losgehen konnte. Das heißt, dann hatte ich, ich glaube, nach der Knochenzintigraphie hatte ich, glaube, 1-2 Tage später einen Termin gehabt bei meinem Onkologen, wo dann quasi nochmal die Ergebnisse alle besprochen wurden und dann der Startschuss für die Chemotherapie fiel.
Eine Frage habe ich dazu noch. Ist das besonders irgendwie in deinem Krankenhaus so gewesen oder ist das grundsätzlich so, dass man sich selbst so sehr um die Termine kümmern muss? Ich hatte eigentlich schon, also ich hatte irgendwie im Kopf, dass man wie so eine Terminliste kriegt, das, aber mir war gar nicht klar, dass man selber da rumtelefonieren und sich die Termine selbst machen muss.
Ich glaube, das hängt wirklich ganz viel davon ab, wo man gerade ist. Also bei mir ist das so, ich hatte meine Diagnose im Brustzentrum in Kiel gehabt, aber weil ich ja im Prinzip meine Chemotherapie bei meinem gynäkologischen Onkologen mache oder auch gemacht habe, war das so, also musste ich mich vielleicht mehr um Termine kümmern als andere, was ich aber auch nicht genau weiß, weil also man hat ja keinen direkten Vergleichswert, aber ich glaube, das variiert wirklich ganz, ganz stark. Also die ersten Termine, CT, MRT, Knochenzintigraphie, wurden mir alles auch organisiert. Mhm. Nur auch beim Kardiologen, stimmt, da musste ich auch noch einmal hin einen Check machen vom Herzen. Nur das mit der Port-OP, da musste ich mich selbst komplett drum kümmern. Aber also ich glaube, das variiert wirklich sehr stark, wo man sich behandeln lässt, in welchem Zentrum, Krankenhaus oder Arzt.
Das heißt, du hast also deine Chemotherapie nicht dort irgendwie im Brustzentrum gekriegt, sondern in der Praxis deines Arztes?
Genau. Also mein Arzt, der hat, ich sag mal, wie der ein, ich sag mal, Zimmer hat für Schwangere zum, was ist das, CTG, glaube ich, Überwachung, hat der quasi auch ein Chemozimmer.
So. Ah, okay.
Und das war, also das war auch, ich sag mal, schwierig, sich zu entscheiden. Man will jetzt ja auch nicht irgendwie, man weiß jetzt auch nicht, was besser ist, so zu machen, aber weil das einfach generell einfach mein regulärer Arzt hat, war, lag das halt für mich halt irgendwie nahe, bei dem quasi zu bleiben.
Ja.
Ohne jetzt quasi die anderen, also ich bin ja auch im Brustzentrum immer auch noch so ein bisschen, weil mein Arzt, der ist quasi über das Brustzentrum auch angebunden.
Ah, okay.
Also der ist jetzt im Prinzip nicht komplett alleine, sondern der ist halt genau an das Brustzentrum angebunden und auch an das dortige Tumorboard und sowas. Deswegen gehören die halt irgendwo zusammen, aber ich dachte halt, na, dann gehe ich halt zu meinem Arzt, der mich halt kennt und macht dann da meine Chemotherapie.
Ja, vor allem den du ja auch kennst, ne? Also dann gab es schon so eine Vertrauensbasis.
Genau, das lag halt einfach irgendwie nahe, dann quasi einfach da zu bleiben.
Ja. Dann hattest du also deine ganzen Untersuchungen hinter dir und dann ging es mit der Chemotherapie los.
Genau, dann ging es mit der Chemotherapie los. Die war am 31. Mai letzten Jahres begann die erste Chemotherapie. Das passt mit meiner Arbeit auch ganz gut, weil ich hatte mir gesagt, ich möchte bis zur Chemotherapie möchte ich ganz gerne arbeiten, aber ab der Chemotherapie möchte ich mich wirklich krankschreiben lassen, weil ich einfach überhaupt nicht wusste, wie es mir dann gehen wird. Und ich dachte, wenn es mir gut geht, möchte ich die Zeit gerne nutzen, um auch Zeit mit meinen Kindern zu verbringen.
Ja, richtig, ja.
Und deswegen hatte ich mich dann ab da wirklich krank schreiben lassen, beziehungsweise ab dem 1. Juni, weil ich wollte ganz gerne einen Monat voll gearbeitet haben, weil nachher auch noch praktischerweise noch rauskam, aber das wusste ich anfangs gar nicht, dass wenn ich einen Monat zumindest voll gearbeitet habe, habe ich Anspruch auf Krankengeld, weil zumindest das deutsche System ist ja so, Elterngeld gibt es für ein Jahr. Die Kita-Plätze starten wir meistens ab einem Jahr, sodass man meist in der Kita-Eingewöhnung ohne monatliches Einkommen gerade dasteht. Und wenn man halt dann die Krebsdiagnose bekommt, ist das dahingehend ungünstig, weil das Krankengeld berechnet sich aus dem letzten Bruttoentgelt. Das heißt, wenn man gerade kein Bruttoentgelt hatte, kriegt man im Prinzip nichts oder irgendeinen Mindestsatz oder sowas.
Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Und dadurch, dass ich jetzt halt einen Monat gearbeitet hatte, hatte ich auch Anspruch auf Krankengeld. Also das war dann einfach super praktisch auch noch für mich gewesen.
Glück gehabt.
Auch wenn das nicht meine primäre Motivation gewesen war. Aber natürlich freut man sich dann so.
Ja.
Genau. Und dann startete Ende Mai meine Chemotherapie.
Wie war das?
Die war also natürlich eine super spannende Zeit, sag ich mal. Also ich hatte insgesamt 16 Chemotherapien. Das heißt, ich hatte viermal die sogenannte EC-Chemo, also Epirubicin und Cyclophosphamid, in zweiwöchigen Abstand. Und dann hatte ich 12 mal Paclitaxel. Die ersten 4 EC-Chemos, manche kriegen die alle 3 Wochen, manche alle 2 Wochen. Ich glaube, das hängt so ein bisschen auch davon ab, wie fortgeschritten der Krebs ist. Und bei mir wurde quasi gesagt, viel hilft viel, einmal volle Keule, einmal raufhauen.
Das sind auch die starken Chemos, ne?
Genau, das sind wirklich die starken Chemos, die so ein bisschen aussehen wie Aperol Spritz, scherzt man immer so schön. Und genau, also die führen halt zu Übelkeit ziemlich doll und man ist einfach sehr, sehr schlapp, das muss ich halt irgendwie schon sagen. Aber ich glaube, nach einer Weile ging das. Also anfangs hatte ich zum Beispiel auch noch mehr Hemmungen, so diese Übelkeitstabletten zu nehmen, weil man dachte, man schafft das irgendwie auch schon so. Aber irgendwann, glaube ich, setzt die Hemmschwelle für Tabletten sehr stark ab und man schmeißt die Dinge halt rein, weil man denkt, okay, ich kriege jetzt eh so viel Medikamente schon verabreicht bei der Chemo, jetzt macht das auch keinen Unterschied mehr. Und das hilft eigentlich auch am Ende sehr, weil dann einfach die Tabletten mehr helfen, als wenn das schon super starke Übelkeit ist. Genau, aber generell habe ich die Chemos wirklich, wirklich ganz gut vertragen, muss man sagen. Also der Haarausfall, der fing übrigens so nach 14 Tagen ziemlich genau wirklich an. Morgens war das dann wirklich, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt lösen die sich. Und vorher war auch ganz lustig, also jedes Mal beim Aufwachen habe ich mir irgendwie so panisch in die Haare gefasst und so von, ist das noch irgendwie, sind die noch fest oder liegen jetzt ganz viele Haare hier auf dem Kissen? Aber war einfach so eine im Affekt dann quasi.
Ja.
Aber genau, nach 14 Tagen fing das dann an und das ging aber auch dann wirklich so rapide schnell, dass das 1,5 Tage später habe ich quasi abends mit einer Schüssel vorm Fernseher gesessen. Ich habe mir die Haare, ich sag mal, Strähnchen rausgezogen und diese Schüssel reingemacht.
Oh Gott,
das hörte einfach nicht mehr auf.
Oh, das, hast du das gemerkt, dass die Haare sich so lösen? Oder?
Nee, also manche merken das. Die eine Schulkameradin, von der ich berichtet habe, die meinte, ihre Haare hatten sich vorher so tot schon angefühlt. Aber das hatte ich gar nicht. Also meine waren in dem Sinne wirklich ganz normal, haben die sich angefühlt. Nur so ein bisschen platter, würde ich mal irgendwie so sagen. Aber die sind halt, die konnte man sich strähnchenweise einfach rausziehen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, nee, okay, am nächsten Tag sollen die ab, weil ich wollte die ganz gerne abrasieren, wenn die Kinder in der Kita sind. Weil ich einfach dachte, ich weiß nicht genau, wie ich da reagiere. Ich möchte nicht, dass die mich weinen sehen. Also wir haben auch generell in der Chemozeit, sicherlich haben die einmal so ein bisschen weinen sehen oder traurig, wie auch immer. Aber ich möchte jetzt auch einfach ungern meine Sorgen und Ängste auf die Kinder übertragen. Und deswegen haben wir so solche Sachen schon versucht, von den Kindern zu verstecken, sage ich mal. Mhm. Oder fernzuhalten ist vielleicht das bessere Wort.
Ja.
Und deswegen wollte ich auch die Haare gerne abrasieren, wenn die Kinder in der Kita sind. Und das hat dann auch ganz gut gepasst am nächsten Tag. Dann waren die Kinder in der Kita. Mein Mann war im Homeoffice zu Hause, konnte sich dann noch mal eine Stunde, ich sag mal so, freinehmen dann dafür. Und ja, dann ging es den Haaren an den Kragen. Er hatte sich übrigens, das hatte ich noch gar nicht gesagt, er hatte sich einen Tag vor meiner allerersten Chemotherapie solidarisch auch schon eine Glatze rasiert. Genau,
oh.
Das war ganz gut. Genau. Und deswegen wussten wir auch schon ein bisschen mit dem Rasierer, wie das alles funktioniert. Und dann hatte ich selbst erst rasiert. Das haben wir auch gefilmt. Das war auch eigentlich echt ganz lustig so im Nachhinein. Und ja, aber es war natürlich, es ist halt emotional und irgendwie, keine Ahnung, man heult irgendwie doch so ein bisschen vorher. Ja. Und es ist halt einfach so ein Schritt, wo man halt sagt, so jetzt sieht man die Krankheit.
Ja.
So vorher war das halt immer was halt andere Außenstehende halt nicht so wirklich sehen. Und man konnte das halt noch viel wirklich so verstecken oder naturell gemäß einfach. Aber ab dem Zeitpunkt war das halt einfach so für jeden sichtbar, so die hat Krebs. Und das war halt schon komisch.
Es war ja Sommer, ne? Wenn du sagst, 2 Wochen später, das heißt, es war Mitte Juni wahrscheinlich. Du hattest dann keine Haare mehr. Das, wie hat sich das denn angefühlt? Ist das kalt am Kopf oder?
Ja, total. Also es war ja selbst, wie gesagt, Sommer gewesen. Es war warm, aber es war so, jeder Luftzug war halt irgendwie echt ganz kalt am Kopf gewesen.
Krass.
Das war echt lustig, sag ich mal.
Ja, das fühlt sich bestimmt total anders an. Also wenn du, als Frau hat man ja normalerweise sowieso ja immer Haare. Ne? Also Männer leiden ja, weiß ich nicht, mit Anfang 30 vielleicht schon manche so Unterhaarausfall, aber bei Frauen ist das ja eher nicht so.
Mhm.
Und ich kann mir vorstellen, wenn die Haare weg sind, dass man irgendwie ein bisschen krank aussieht. Aber hast du denn auch zu der Zeit Augenbrauen und Wimpern verloren oder nur die Haare, in Anführungszeichen?
Das geht erst viel später los. Ach, Augenbrauen übrigens. Ich hatte mir vor der Chemotherapie im Staging, hatte ich mir permanent Augenbrauen-Make-up machen lassen.
Ja, das machen ganz viele.
Genau.
Das ist, dass du im Gesicht wenigstens irgendwie noch normal aussiehst.
Genau.
Ne?
Also ich bin eh jemand, ich hatte immer dünne und wenige Augenbrauen, deswegen schminke ich mir die jeden Tag eh mal nach, also zeichne mir die nach mit so einem Stift. Also deswegen kann ich sowas ganz gut, aber ich dachte halt, wenn ich gar keine eigenen Augenbrauen als Anhaltspunkte habe.
Ja, da weißt du ja gar nicht. Ne?
Aus wie ein Clown quasi. Und genau deswegen wollte ich dieses permanent Augenbrauen-Make-up ganz gern machen lassen. Ich war nur so semi-zufrieden bei der Kosmetikerin, aber es war okay gewesen. Und für den Zweck auf jeden Fall ausreichend. Zumal das halt auch wirklich vor Chemobeginn abgeschlossen sein musste.
Ja.
Weil das einfach dann, weil die Chemo macht ja die Wundheilung einfach generell, verlangsamt ja sehr stark im Körper. Und dann dürfen so eine Eingriffe einfach nicht mehr vorgenommen werden.
Hast du dir das selbst überlegt oder hast du da von jemandem irgendwie den Hinweis gekriegt, dass, ich weiß gar nicht, weiß man sowas, dass man sowas vorher machen muss und so weiter?
Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das war. Ich hatte mir das ein bisschen selbst überlegt und dann hat meine eine Schwester mir gesagt, dass die unabhängig von Krebs was hat machen lassen. Und also die hat mir so ein bisschen verschiedene Techniken erklärt, die es halt gibt, wusste ich halt vorher auch alles gar nicht. Und dann habe ich einfach recherchiert, wer macht sowas in Kiel, und habe dann da angerufen und mir einen Termin gemacht. Ja.
Okay.
Genau. Also deswegen war das schon mal echt ganz gut gewesen. Und vorher, ich habe mir eine Perücke gekauft, eine Echthaarperücke sogar. Das ist ganz nett, da hat mir auch aus der Familie jemand quasi Geld gegeben, im Sinne von, die Person kann halt nicht hier in Kiel vor Ort sein zum Helfen, aber zumindest aus der Ferne kann sie helfen, indem sie mir quasi zum, ich sag mal, Perückenkauf so ein bisschen hilft. Und das war total nett, wirklich. Genau, im Nachhinein weiß ich aber, ich würde mir eine Perücke erst nach der Glatze kaufen, weil vor der Glatze, man weiß überhaupt nicht, wie man sich fühlt. So. Und Perücken sind anscheinend ein Produkt, was man nicht wieder zurückgeben kann. Das heißt, einmal gekauft, hat man das. Das heißt, ich habe mir die gekauft, war auch lange am Schwanken zwischen Kunsthaar und Echthaarperücke. Ich dachte, ach, jetzt nehme ich aber doch eine Echthaarperücke, weil ich war auch schon auch jemand, ich sag mal, ich habe mir jeden Tag die Haare gewaschen, jeden Tag geföhnt, jeden Tag geglättet. Also schon jeden Tag irgendwie so ein bisschen Arbeit reingesteckt, dass ich dachte, deswegen will ich jetzt auch vernünftige, schöne Kunst, also Perücke quasi haben. Habe aber meine Perücke kein einziges Mal getragen, muss ich wirklich sagen.
Ach krass, und die sind teuer, ne?
Das war mein teuerster Fehlkauf. Ja, letztes Jahr. Aber trotzdem habe ich die Perücke zu dem Zeitpunkt gebraucht, emotional, sage ich mal. Also ich habe mich, dass ich mich vorbereitet fühle, dass ich die habe für den Fall, dass ich die brauche. Also
ja, dass du eine Wahl hast, ne?
Genau, genau. Also natürlich auch, wenn ich mich nachher ärgere über das Geld, aber in dem Moment war das trotzdem halt wirklich richtig gewesen.
Ja.
Genau. Und ich habe dann tatsächlich, als ich Glatze hatte, immer Hüte getragen. Also ich hatte ich mir ein paar Tücher gekauft, ein paar Käppis gekauft, ein paar so dünne Baumwollmützen gekauft, weil es ja wirklich Sommer war. War ja 30 Grad, da will man ja keine Wollmütze tragen. Und da meinte mein Mann einmal, ja, kannst du ja tragen, aber dann siehst du halt immer aus so, ja, halt wie ein Krebspatient. So, du trägst doch eh gerne Hüte, trag doch auch einfach mit der Krebs halt Hüte. Dann dachte ich so, dann habe ich es ausprobiert und habe mich erstaunlich wohl einfach wirklich gefühlt mit Hüten.
Ja, cool. Ja.
Ja. Und habe mir dann halt, keine Ahnung, 2, 3 wie noch gekauft, so ein bisschen mehr zur Abwechslung und bin dann eigentlich den ganzen Sommer mit Hut immer rumgelaufen und war zu Hause tatsächlich aber immer oben ohne, sage ich jetzt mal. Also halt immer ohne Kopfbedeckung, weil ich mich da am wohlsten gefühlt habe.
Was haben denn deine Kinder gesagt, als die von der Kita kamen und du keine Haare mehr hattest?
Ja, das war ganz lustig. Meine Tochter hat sich erstmal noch einen kleinen Unfall gehabt, als wir sie gerade abgeholt hatten. Das heißt, dann erst noch einen halben Fingernagel da abgerissen auf dem Kita-Hof draußen. Dann war erstmal noch kurz andere Sorgen quasi gewesen, andere Aufmerksamkeit. Aber also meine Tochter, die war ja gerade 1 Jahr alt gewesen. Die war echt noch zu klein. Also ich sag mal, die war so groß, dass sie mich auch erkennt, ohne Haare quasi. Also jetzt nicht wie ein kleines Baby, was dann völlig verwirrt sein würde. Aber wiederum nicht so groß, dass sie sich jetzt in dem Sinne Fragen stellt oder das komisch findet. So, die nimmt das halt hin mit 1 Jahr. Mein Sohn war gerade 3 gewesen. Der hat immer gesagt, sagte auch teilweise bis heute noch, das finde ich voll gut. Da sagt man, Mama, ich mag deine neue Frisur nicht. Dann sage ich immer, ich finde das voll gut, dass du das sagst, weil er sich so seine eigene Meinung bildet. Er merkt ja auch, die neue Frisur geht einher mit anderen Veränderungen, die einfach aufgetreten sind in der Zeit, dass einfach Sachen einfach halt anders wurden zu Hause und er natürlich halt einfach wahrscheinlich seine alte Mama so ein bisschen wiederhaben will. Aber dass er sich halt selbst seine Meinung bildet, finde ich halt voll gut und halt einfach nicht zu einem Ja und Amen sagt, was Mama und Papa machen.
Hast du ihm denn gesagt, dass das übergangsweise ist, dass die Haare irgendwann wieder wachsen?
Ja, also genau, also generell das Thema Krebs mit Kindern habe ich mir in der Zeit um die Diagnose herum wahnsinnige Gedanken gemacht. Wie kommuniziere ich das? Wie mache ich das? Wie verstehen die das? Ich habe mir auch ein paar Kinderbücher gekauft. Wirklich zu dem Thema, habe die im Endeffekt aber gar nicht dafür benutzt, weil die waren mir dann für das Alter, waren die viel zu detailreich, sage ich mal, wie so für einen 3-Jährigen. Und ich hatte von der Psycho-Onkologin aber den Tipp bekommen, die meinte, überlegen Sie sich gut, ob Sie das Wort Krebs vor dem Kind sagen oder nicht. Gibt es kein richtig oder kein falsch. Aber wenn man das halt sagt, kann das natürlich halt sein, dass zum Beispiel ein anderes Kita-Kind sagt, hey, mein Opa hatte auch Krebs und ist daran gestorben.
So. Oh, ja.
Und natürlich so ein kleines Kind überhaupt nicht differenzieren kann, dass es komplett andere Krebsarten gibt, die ganz, ganz anders halt alles halt wirken. So, und dass das einfach halt Angst machen kann. So. Deswegen haben wir anfangs das Wort Krebs nicht gesagt. Wir haben halt gesagt, Mama ist krank, Mama braucht bald, kriegt Medizin. Die Medizin macht, dass sie wieder gesund wird und von der Medizin werden ihr aber die Haare ausfallen. Sie wird viel müde sein und sowas. Genau, aber irgendwann wachsen die Haare wieder so.
Ja.
Und so hat das gut funktioniert. Also ich habe immer gesagt, ich möchte ehrlich meinen Kindern gegenüber sein. Aber ich gebe ihnen erstmal nur so viel Information quasi, wie ich denke. Und wenn sie nachfragen, können sie das immer gerne machen und die beantworte ich in Fragen. Aber ich möchte jetzt auch nicht überhäufen mit zu viel Informationen, die sie am Ende gar nicht richtig verarbeiten können, sage ich mal.
Hat er denn nachgefragt?
Mal so ein bisschen so, aber jetzt nicht super viel so.
Ja, naja, mit 3, das sind ja auch noch echt kleine Mäuse.
Also da kam erstaunlich wenig. Also ich glaube, da habe ich mir viel mehr den Kopf drüber zerbrochen, als das halt wirklich am Ende war. Also zumindest die Kinder, also die kommen echt super durch die Zeit. Es gibt natürlich auch welche, keine Ahnung, die werden verhaltensauffällig, weiß ich was. Und man achtet ja auch dann wahnsinnig doll auf seine Kinder, auf jedes, keine Ahnung, Mikrodetail. Aber am Ende stecken die das doch ganz gut weg. Ich glaube, wenn man auch halt natürlich versucht, ihnen weiterhin ein vertrautes, gutes Zuhause zu geben, ich sag mal, wo sie halt Sicherheit haben, deswegen ich nicht zu viel vor den weine, also dass sie auch solche Sachen ja nicht richtig mitbekommen, dann klappt das echt ganz gut, weil zum Glück, ich sag mal, ein 3-jähriges Kind kann sich ja in dem Sinne keine Sorgen machen, weil er weiß ja gar nicht, was passieren kann. Der weiß überhaupt nicht, was ist denn Tod.
Genau, der nimmt das so hin, wie es jetzt gerade
genau.
ist.
Mhm. Genau, und wenn man das aus den Kinderaugen heraus betrachtet und ihm dann versucht, das zu geben, was sie brauchen, hat das zumindest bei uns echt ganz gut funktioniert.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Weg. Schön, dass du das so erzählst. Das ist vielleicht auch nochmal eine gute Anregung für andere. Ne?
Ja, weil darüber hatte ich mir wahnsinnig doll Gedanken erst gemacht.
Lass uns mal zurückgehen. Wir waren vorher stehen geblieben bei deiner Perücke und dass du im Sommer Hüte getragen hast. Finde ich total schön. Da sind ja auch ein paar Bilder von dir auf Instagram so mit Hut. Ne? Sieht super cool aus. Ich glaube, man muss ja den Kopf auch ein bisschen schützen vor Sonnenbrand und so weiter. Ne?
Ja, genau. Ich habe den auch mit Sonnencreme so ein bisschen immer eingeschmiert. Ja.
Wie lange hast du denn die Chemo gehabt? Wenn du sagst, die ersten hast du im 14-tägigen Rhythmus bekommen. Danach hast du ja noch weitere, in Anführungszeichen, leichtere Chemos gekriegt. Genau. Wie ging das weiter?
Also insgesamt geht die Chemotherapie gegen 5 Monate. So. Mhm. Und man kann das aber immer nie ganz so genau planen, weil immer wirklich von Chemo zu Chemo geplant wird. Das heißt, vor jeder Chemo hat man eine Blutabnahme, wo die Blutwerte getestet werden. Und je nachdem, wie die Blutwerte sind, kann es auch sein, dass eine Chemo zum Beispiel verschoben werden muss. Das war bei mir nach der ersten EC-Chemo tatsächlich der Fall wirklich gewesen, dass meine Blutwerte, meine Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, waren so schlecht gewesen, dass gesagt wurde, die zweite Chemo kann jetzt nicht wie geplant stattfinden, die muss man verschieben um eine Woche. Das war natürlich wahnsinnig frustrierend, weil einfach natürlich der ganze Ablauf sich verzögert. Und was wir übrigens auch gemacht hatten zu den Chemos, besonders weil wir auch kleine Kinder hatten, was uns wahnsinnig gut geholfen hat, war Oma und Opa einzubeziehen. Also wir haben eine Oma, die wohnt halbwegs in der Nähe von Kiel, zum Glück seit kurzem. Und ein Opa, der in Brandenburg wohnt und der ist jedes Mal zu diesen EC-Chemos mit dem Zug nach Kiel gefahren, um dann für ein paar Tage bei uns zu bleiben, um einfach die Kinder zu bespaßen, mit denen Eis essen zu gehen, Alltag quasi zu haben, während ich einfach halt schlapper bin zu Hause.
Ja, oh, das ist ja für die Kinder auch schön, ne?
Genau. So haben die halt in dem Sinne sich jedes Mal auf die Zeit halt gefreut, wenn Oma oder Opa halt wieder kam. Und das heißt natürlich, wenn eine Chemo verschoben werden muss, muss auch Opa abgesagt werden. Also es sind ja einfach, ist ja, mit kleinen Kindern hat man ja einen Rattenschwanz an Punkten, die halt vorher und nachher immer organisiert werden müssen und die man dann einfach mal planen muss. So, also man kann ja nicht einfach, so ich sag das mal, in den Tag hinein planen. So, das ist halt natürlich schwierig.
Ja.
Genau, und dann, als meine Blutwerte so schlecht waren, habe ich Spritzen bekommen, die sorgen dafür, dass die weißen Blutkörperchen sich wieder mehr bilden im Knochenmark. Die führen aber auch dazu, dass man unfassbare starke Knochenschmerzen hat. Also man ist wirklich wie gerädert am ganzen Körper. Also, und die Spritzen waren teilweise wirklich schlimmer als die Chemos, muss ich sagen. Da hat man dann wirklich mit flach gelegen.
Oh Gott.
Die weißen Blutkörperchen führen, also wenn man davon sehr wenig hat, führt es auch dazu, dass man ein sehr schwaches Immunsystem hat. Also das heißt, nach der ersten Chemo zum Beispiel habe ich eine Erkältung bekommen mit Husten, das wirklich 10 Wochen sich hartnäckig
gehalten hat. Oh, ach du Ärmste. Mhm.
Genau, also ich war nach der ersten Chemo, war ich noch einmal joggen gewesen. Das habe ich ja quasi bis zur Diagnose habe ich das regelmäßig gemacht, wirklich jede Woche. Ich war auch in der Laufgruppe mit dabei gewesen. Hab aber nach der Diagnose in der Laufgruppe war ich so melancholisch und so traurig, dass ich bald nicht mehr so joggen gehen kann wie bisher, dass ich da fast angefangen habe zu heulen. Dann dachte ich, okay, jetzt brauche ich ja auch nicht mehr mitzumachen, wenn mir das in dem Sinne mental nicht mehr gut tut. Hm. Und dann war ich aber für mich halt einfach selbst einmal halt nochmal joggen nach der Chemo, hatte da aber auch schon so ein bisschen Erkältung, aber weil ich dachte, ey, komm, das schaffst du. Und aber ich glaube, das hat mein Immunsystem wirklich den Rest gegeben. Hm. Genau, sodass ich dann auch wirklich das Joggen erstmal komplett an den Nagel hängen musste. Genau, solange ich dann halt quasi diesen Husten hatte, wirklich für 10 Wochen. Und die weißen Blutkörperchen, die waren bei mir auch teilweise so schlecht gewesen, dass ich im Prinzip leben musste wie zu Corona-Hochzeiten. Das heißt, ich durfte quasi nicht in die Kita gehen, ich durfte nicht einkaufen gehen, ich durfte keinen Kontakt haben, ich durfte keine Leute besuchen, ich sollte quasi mit keinen Keimen von irgendwoher noch konfrontiert werden, damit ich mir bloß nichts einfange, weil mein Arzt meinte einmal, er dachte, er hätte falsche Blutwerte vor sich zu liegen. Er meinte, er dachte, er hätte nicht die von einer jungen 32-Jährigen, sondern er meinte, die Blutwerte sahen aus wie von einer 80-jährigen, übergewichtigen Frau mit Vorerkrankungen.
Ach Gott.
So, und das war schon echt mies. Und dann kam einmal, ich weiß es gar nicht, ein Kind mit einem leichten Kita-Infekt auch nach Hause. Und das war genau in dieser Zeit, als das so richtig mies war mit meinen Blutwerten. Und dann musste ich wirklich einmal für 3 Tage sogar in Quarantäne gehen und bin dann zu meiner Schwiegermutter ins Haus quasi geflüchtet und habe da 3 Tage wirklich halt nur, war halt drin, ohne jeglichen Kontakt nach draußen, bis wirklich hier zu Hause die Kinder wirklich wieder richtig gesund waren und meine Blutwerte auch wieder besser waren, weil ich dann diese eine Spritze wieder bekommen hatte. Und dann ging das auch ein bisschen. Aber das war, also diese 3 Tage Quarantäne waren mental in der Chemo so mit die anstrengendste Zeit, würde ich fast sagen, weil das wahnsinnig schwierig war, weil das war eine sehr, sehr spontane Aktion. Das heißt, die Kinder, ich sag mal, irgendein Kind, keine Ahnung, hatte morgens gehustet, wie auch immer. Und dann war es wirklich, ja, okay, ich muss jetzt hier raus. Ich kann jetzt nicht so mit den Kindern in Kontakt bleiben. Ich hatte vorher auch mal schon Maske getragen bei den Kindern, was auch total nervig natürlich halt irgendwie ist und sich andauernd desinfiziert. Ja. Und dann habe ich heimlich im Schlafzimmer halt meine Tasche gepackt und musste dann raus, ohne mich von den Kindern zu verabschieden. Und das fiel mir unfassbar schwer. Mhm. Ja, das war doof.
Das kann ich mir vorstellen.
Genau, also so eine Sachen waren wirklich schon echt gewesen unter der Chemo. Und diese Spritzen hatten zum Teil geholfen, aber halt irgendwie auch nicht immer geholfen. Deswegen war es auch so ein bisschen anstrengend gewesen. Genau, aber dann mit den Leukozyten ging das. Ich sag mal, also es war nie gut gewesen, aber es war so, dass ich mich immer von Chemo zu Chemo wirklich dann hangeln konnte und dann auch keine weitere C-Chemo verschoben werden musste. Weil nur die IC-Chemos, die gehen so stark auf die Leukozyten und auf den HB-Wert. Also das hatte ich auch. Mein HB-Wert, das ist im Prinzip also das, was so ein bisschen Eisen verarbeitet im Knochenmark, das war auch sehr niedrig. Und wenn das zu niedrig ist, dann ist man wahnsinnig kurzatmig, schnell schwindelig. Also man ist halt körperlich einfach wirklich total schlapp. Und das hatte ich auch gemerkt. Also ich war wirklich nach 5 Minuten Weg, keine Ahnung, zum Spielplatz, habe ich wirklich gekeucht und ich brauchte Pausen. Also ich konnte keine 5 Minuten am Stück wirklich zu Fuß richtig laufen zum Teil. Bin einmal auch am Frühstückstisch fast ohnmächtig geworden. Wirklich einfach so, ist mir einfach schwindelig da geworden. Und man war einfach halt echt nicht so belastbar. So. Mhm. Aber dann ging das bei mir, ich musste Eisentabletten nehmen, wo der eine Arzt meinte, er sollte eigentlich bei mir nichts bringen, weil ich keinen Eisenmangel habe, aber einen schlechten HB-Wert habe. Keine Ahnung, anscheinend nochmal wird ein bisschen was anderes. Mhm. Ich glaube, HB ist dann quasi, wie das vom Körper das Eisen so verarbeitet wird. Aber irgendwie hatten die Tabletten doch geholfen und dann sollte ich die weiternehmen und dann ging das damit auch wirklich wieder besser.
Aber diese Spritze, die hast du öfter gekriegt oder also ist?
Ja, die habe ich nach der 2., 3. und 4. EC-Chemo habe ich jedes Mal teilweise sogar 2 Spritzen sogar bekommen.
Und dann hast du jedes Mal diese Knochenschmerzen gehabt?
Ja, ja. Also nicht immer, manchmal hatte ich die nicht so doll, aber dann im Nachhinein hat dann die Spritze auch nicht so gut gewirkt. Also ich weiß nicht, ob sie kommt ja auch drauf an, wann man die Spritze gibt nach der Chemo. Und bei mir haben die halt manchmal nicht so gut gewirkt, die Spritzen, oder nicht so viel halt gebracht. Aber das kann im Nachhinein wirklich halt irgendwie daran dann liegen, ich hatte auch keine so großen Knochenschmerzen, dass dann irgendwie das zu dem Zeitpunkt nicht so gut von meinem Körper aufgenommen wurde. Aber genau, die hatte ich nach der 2., 3. und 4. EC-Chemo, hatte ich diese Spritzen bekommen. Was ich auch hatte unter den EC-Chemos, das habe ich erst nach einer Weile auch gemerkt, dass mein Körper total durchhängt, wenn er gerade Stress hatte. Also im Sinne von, mich haben zum Beispiel Leute besucht, ich habe mich mit einer Freundin getroffen draußen und am nächsten Tag hatte ich wirklich wie einen Kater. Ich habe richtig durchgehangen und ich habe das erst überhaupt nicht einschätzen können, bis mir auch eine andere Freundin, die mir auch auf meiner ehemaligen Schule war, die ein halbes Jahr vor mir Brustkrebsdiagnose hatte, die meinte dann zu mir, ihr geht's ganz genauso. Also, dass ihr Körper halt wirklich durchhängt. Und dann dachte ich, ach, dann hängt das also wirklich mit gestern im Zusammenhang. Und das war wirklich danach, war das Muster, das man wirklich absehen konnte, dass ich halt einfach wusste, okay, wenn ich mich, keine Ahnung, wenn ich Besuch kriege von Freunden, von Familie, dann brauche ich den nächsten Tag nicht, mir so voll zu planen, weil dann hänge ich halt erstmal ein bisschen durch.
Ja, wenn man das Muster erkannt hat, dann kann man sich ja irgendwie ein bisschen drauf einstellen, ne?
Genau, genau. Also weil wirklich der Körper, finde ich, in der Chemozeit sehr unberechenbar wird. Mhm. So. Oder auch zum Beispiel Fahrradfahren. Ich hatte dann im Sommer unter den EC-Chemos hatte ich zum Beispiel einen genetischen Test, wo geprüft werden sollte, ob mein Krebs genetisch bedingt ist. Mhm. Und den hatte ich gehabt irgendwann bei den letzten EC-Chemos. Dann dachte ich, ach, wenn ich jetzt hier schon nicht mehr joggen gehen kann, dann fahre ich wenigstens damit Fahrrad hin. Das waren so 5 Kilometer circa gewesen pro Strecke. Und ich kam an, ich bin wirklich fast kollabiert. Ich war wirklich, wirklich am Ende gewesen. Und habe mich dann auch noch zurückgequält, noch den Weg. Und habe dann auch das Fahrradfahren im Prinzip an den Nagel gehangen, weil ich wirklich gemerkt habe, mein Körper, der ist überhaupt nicht, wie er normalerweise reagieren würde, ja, total unberechenbar einfach.
Krass, ne? Man erkennt sich gar nicht selber wieder.
Ja, genau. Bei dem genetischen Test aber übrigens kam heraus, dass mein Krebs nicht genetisch ist. Also das heißt, dort wurden 16 Gene getestet. Es gibt da diese klassischen BRCA1 und 2 Gene, also was ja auch zum Beispiel Angelina Jolie hat. Ist ja mal so das prominenteste Beispiel dafür, aber es gibt auch noch 14 weitere bisher bekannte Gene, die zumindest im Zusammenhang mit Brustkrebs stehen. Und das war alles negativ bei mir gewesen. Genau, und das haben wir sehr gefeiert. Also wir haben in der ganzen Krebszeit insgesamt 3 Champagnerflaschen gekauft. Die erste Champagnerflasche war, als quasi rauskam, es gibt keine Metastasen, also nach dem Ende des Stagings. Mhm. Und die zweite Champagnerflasche war, mein Krebs ist nicht genetisch, weil das natürlich für mich natürlich mich freut. Das freut mich aber auch wahnsinnig wirklich für meine Kinder. Absolut, das heißt, meine Tochter muss ich halt nicht sorgen. Keine Ahnung, dass sie irgendwie relativ früh Krebs bekommen könnte, aber auch natürlich meine weitere Familie muss ich auch nicht darum sorgen.
Ja. Und wann habt ihr die dritte Flasche geköpft?
Die war im Prinzip nach der OP, aber da komme ich dann noch zu.
Erzähl mal weiter von deinen, dann hast du also diese 4 EC-Chemos hinter dir gehabt. Hast du danach eine Pause gehabt, bevor die anderen Chemos dann?
Ich glaube, eine Woche, glaube ich, war Pause gewesen.
Und die hat man dann im wöchentlichen Rhythmus oder wie hast du die gehabt?
Genau, dann ging es mit Paclitaxel weiter. Die hat man im wöchentlichen Rhythmus. Die verursachen aber auch keine Übelkeit. Und vielleicht noch zur Übelkeit noch ganz gut bei den EC-Chemos, was ich nämlich erst nicht richtig wusste oder ernst genommen habe, ist, also einem wird ja wirklich bei dieser Chemogabe wird einem so übel, dass zumindest mir immer auch schlecht wurde von allen Sachen, die ich während der Chemos gegessen habe. So. Und während der Chemos, man muss ja was essen. Man sitzt da ja teilweise für 4-5 Stunden halt irgendwie angeschlossen. Mhm. Aber mir wurde wirklich immer von allem schlecht danach, was ich halt währenddessen gegessen habe. Das heißt, ich musste mir für jede Chemogabe mir quasi andere Sachen einpacken oder kaufen, die ich essen wollte. Bei der ersten Chemogabe war total nett, kam mein Mann noch vorbei und hat mir von meinem Lieblingscafé einen Kaffee mitgebracht und mein Lieblingsfrühstücksbrötchen mitgebracht. Total nett. Und dieses super doll geliebte Frühstücksbrötchen kann ich bis heute nicht mehr sehen, weil mir wirklich von dem Gedanken immer noch schlecht wird, obwohl das jetzt schon ein Dreivierteljahr ungefähr her ist.
Was, kannst du Kaffee trinken wieder?
Mittlerweile ja, aber es hat auch, ich weiß nicht, ein halbes Jahr ungefähr gedauert. Dann ich konnte keinen Kaffee sehen. Nee. Ja, genau. Also das verändert auch total den Geschmack. Man hat auch ganz komische Appetitsgelüste, so ein bisschen so wie Schwangerschaftsgelüste. Also, dass dann wirklich phasenweise ich hatte manchmal auf Antipasti Appetit und manchmal ganz viel Milchprodukte oder manchmal frisch gepresste Säfte, also oder manchmal Fleisch. Also es ist wirklich, war ganz interessant so zu sehen. Aber das berichten mir auch echt einige, dass die ganz interessante Chemogelüste quasi haben.
Hast du eigentlich auch diese Chemie geschmeckt? Das habe ich auch schon öfter gehört.
Ja, total. Und zumal mein Arzt meinte, das kann man gar nicht schmecken. Aber danach haben mir das andere auch gesagt. Mhm. Dachte ich, ich bin also doch nicht so verrückt, wie ich irgendwie dachte.
Nee, ich habe das auch schon öfter gehört.
Ja, das schmeckt man wirklich. Und das schmeckt total komisch. Und zumal, was auch komisch ist, man kriegt das ja über den Port rein. Also es ist auch also der ist super praktisch, wirklich dieser Port, und hat auch bei mir nie Probleme wirklich gemacht. Also das lief super gut. Aber wenn man diese ganzen Medikamente in den Port quasi reingespritzt bekommt, man schmeckt das quasi oder man riecht das, obwohl man das ja gar nicht in der Nase oder im Mund hat. Aber trotzdem nehmen das die Sinnesorgane quasi irgendwie wahr. Und das ist total interessant, weil man ja normalerweise nur über die Nase quasi riecht und über den Mund schmeckt. Aber plötzlich kann man irgendwie auch gefühlt von innen heraus irgendwie schmecken und fühlen. Das ist riechen, das ist irgendwie ganz, ganz komisches Gefühl. Also ja, habe ich auch.
Okay. Du hast danach deine nächsten Chemos gekriegt.
Genau. Dann habe ich die 12er Paclitaxel bekommen. Ich konnte mich auch, ich sag mal, so der Chemo-Halbzeit konnte ich mich noch nicht so wirklich freuen, sage ich mal, dass ich jetzt die Hälfte geschafft habe. Weil ich irgendwie dachte, naja, ich weiß ja gar nicht, ob das danach wirklich leichter für mich wird. So viele sagen, dass Paclitaxel leichter wird, aber ist ja auch nicht bei allen so. Und ich will mich jetzt auf nichts freuen, was ich ja noch gar nicht kenne in dem Sinne. Mhm. Und außerdem hatte man ja auch immer Angst, weil man ja gar nicht richtig wusste, spricht die Chemo an? Wie ist das halt einfach wirklich für den Körper? Und dann haben die aber begonnen, die 12er Chemos, und die waren wirklich viel, viel einfacher. Also da habe ich eher gemerkt, so über die Wochen hinweg wurde schon der Körper immer müder und immer kaputt. Also so immer, es hat immer mehr geschlaucht, sage ich mal. Aber es war von der Müdigkeit war es nicht zu vergleichen mit den ECs. Ich habe am Chemotag, durchgehangen und habe dann meistens mit einem Kind Mittagsschlaf zusammen gemacht und abends mich zusammen schlafen gelegt, dass man das irgendwie ganz gut mal abgepasst hat. Was ich so auch ganz gut fand, weil ich trotz Chemozeit in dem Sinne Zeit mit meinen Kindern verbracht habe, zumindest halt schlafend, was ja irgendwie auch schon mal hat, irgendwie was ist, dass man sich nicht komplett abgeschottet hat. Aber Übelkeit war zum Beispiel gar nicht mehr. Was ich unter Paketaxel hatte, ist, dass meine Fingernägel begonnen haben, Probleme einfach irgendwie zu machen. Das klingt so lustig, aber das war echt ätzend. Die haben erst so komische, so einfach so Flecken bekommen und wurden dann so ganz komisch weiß. Und dann wurden sie wahnsinnig druckempfindlich. Also dass wirklich kleinste Bewegungen oder ich sag mal Stöße an den Fingern haben einfach unfassbar wehgetan. Und das hat sich über die komplette Chemozeit, sich wirklich ging das, also komplett bis Ende Paketaxel und sogar noch weiter hinaus. Also mir ist jetzt vor 2 Wochen ist mir ein Fingernagel wirklich abgefallen, der hat sich abgelöst. Das war der, der im Paketaxel als allererstes wirklich Probleme gemacht hat. Also allen anderen Fingernägeln geht es jetzt inzwischen besser. Jetzt bin ich knapp ein halbes Jahr nach Chemoende. Aber das hat wirklich jetzt halt teilweise ein halbes Jahr danach noch gedauert. Ja.
Oh, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, das wissen ganz viele gar nicht, aber ich hatte ja auch schon einige Gespräche mit Birte Schlinkmeier von der Reha-Klinik in Bad Oechsen. Mhm. Und die hat erzählt, dass es ja da auch spezielle Nagellacks gibt, die man zum Schutz auf seinen Fingernagel drauf tun kann.
Ja, das wusste ich aber erst gar nicht. Das musste ich mir alles mir selbst aneignen, dieses ganze Wissen. Genau, weil anscheinend an Chemonägel soll kein UV-Licht dran. So, und deswegen gibt es spezielle UV-Lacke, die macht man quasi auf die Nägel halt drauf. Die schützen den Nagel vor UV-Licht und schützen ihn davor, dass er halt noch mehr quasi geschädigt wird. Genau, das heißt, Nagellack hat mir in der Zeit, also ich habe diesen UV-Lack als Unterlack immer benutzt und dann halt ganz normalen Lack immer drüber gemacht, dass ich mir jetzt nicht super viele halt quasi neu kaufen musste. Und das war wahnsinnig hilfreich für mich und dieser Nagellack war wirklich wie eine Schutzschicht auf dem Nagel. Also ohne Nagellack ging es wirklich gar nicht und mit Nagellack war es zumindest auszuhalten. Aber es war halt wirklich, ich sag mal, keine Ahnung, einmal ist mir eine Toastpackung aus paar Zentimeter wirklich auf den Finger raufgefallen und das hat sich angefühlt, als ob mir mit einem Hammer mir raufgehauen hätte.
Ach Gott, du Ärmster.
Oder, keine Ahnung, mein Kind wollte einmal draußen eine Banane essen und ich habe diese Banane halt überhaupt nicht aufbekommen und musste dem den Schlüssel im Prinzip zur Hilfe nehmen und die quasi, ich sag mal, aufschlitzen, weil ich das einfach mit den Fingern, es ging halt einfach nicht so. Genau, aber da muss man sich halt mit arrangieren und wenn man irgendwann so halbwegs einen Dreh raus hat, was Bewegungen gehen, was für Bewegungen sollte man eher vermeiden, dann kommt man auch eigentlich so ganz gut damit klar. Aber das ist ja nicht zu unterschätzen.
Aber krass, das zieht sich ja dann bei dir auch schon echt über einen langen Zeitraum, ne? Wenn du sagst, du hast immer noch irgendwie. Also und jetzt, wenn dir der Nagel abgefallen ist, dann also ist darunter halt schon irgendwie, hat sich eine neue Schicht gebildet oder wie?
Ein bisschen schon drunter, genau. Also der Nagel wurde erst, ich sag mal, komplett grün und weiß und schwarz, immer weiter. Und dann irgendwann hat er quasi vorne so ein bisschen begonnen, sich also so ein bisschen so locker quasi zu werden. Und dieses Lockerwerden, das ging immer weiter hoch. Und dieses Lockerwerden, das war am Ende auch sehr, sehr unangenehm, weil man wirklich nicht hinterhaken durfte, weil ich wollte mir jetzt auch nicht Nagel viel zu früh mir irgendwie abreißen. Ja. Und das war wirklich anstrengend. Anfangs hatte ich auch angefangen, ich sag mal so wie Pflaster oder mit Tape rüber zu machen, aber da muss man das irgendwie auch andauernd erneuern. Und das ist also ist auch keine Dauerlösung über Monate hinweg. Zumindest war es für mich nicht. Und deswegen war für mich lieber die Devise besser später aufpassen. So alle anderen Nägel gingen auch. Die haben sich dann, ich sag mal so auf halber Höhe, haben die sich oft abgelöst. Und wuchsen dann aber quasi halt normal, halbwegs gesund halt nach. Nur dieser eine Nagel, der machte quasi so, ich sag mal, mehr Probleme. Und ja, der ist dann jetzt genau vor 2 Wochen quasi so hoch, wurde er locker, dass er wirklich komplett abging. Und dann ist da drunter, ist ein bisschen neuer Nagel. Und ich sag mal, so ein bisschen so wie so eine Art kleine Hornhautschicht quasi, wo der wahrscheinlich spätere Nagel sich auch noch bildet. Und jetzt wächst der aber hoffentlich gesund nach.
Ja, also bist zuversichtlich, dass das wieder wird und wieder aussieht.
Ja, das wird, aber es dauert sicherlich auch noch ein paar Monate, bis das wieder ein vollständiger Nagel sein wird.
Krass, das sind auch so Dinge, ne, die man irgendwie gar nicht auf dem Schirm hat.
Genau. Ach so, was dafür vielleicht noch ist, unter Paketaxel, viele kühlen ja die Hände und die Füße. Mhm. Das habe ich aber nicht gemacht, weil bei mir, also meine beiden Onkologen, quasi sowohl der Niedergelassene, bei dem ich die Chemo gemacht habe, aber auch die in dem Brustzentrum, sagen alle, das bringt nichts. Das ist, glaube ich, wirklich so eine Glaubensfrage unter Ärzten. Manche sagen ja, manche sagen nein. Aber deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht. Ob das jetzt natürlich was gebracht hätte, das Kühlen, kann ich natürlich im Nachhinein nicht sagen. Aber so saß ich jetzt wenigstens entspannt unter den Chemos und musste nicht noch frieren stundenlang. Also ich glaube, ich fand das ganz gut so.
Okay. Hast du denn zu deinen Chemoterminen auch immer die gleichen Frauen getroffen oder die gleichen Menschen? Haben sich da irgendwelche Freundschaften entwickelt?
Also bei mir, weil ich ja im Prinzip meine ganzen Chemos bei meinem niedergelassenen gynäkologischen Onkologen gemacht habe, der ja wirklich nur ein kleines Chemozimmer hat, da sind immer zwei Stühle nur gewesen, oh, okay. War ich im Prinzip, plante das so, dass man halt auch wirklich immer alleine ist. Mhm. Hatte ich mal eine andere da gehabt, aber ansonsten war ich immer alleine, was natürlich angenehm ist. Also für mich war das halt wirklich super, ich hatte meine Ruhe, ich hatte, ich sag mal, Netflix, gerade als Mama freut man sich ja auch mal über eine kleine Auszeit, ein bisschen Ruhe. Also für mich war der Chemotag war immer so ein bisschen in Anführungsstrichen Me-Time quasi gewesen, dass ich mir dann was Schönes zu essen mitnehme, was zu trinken, Netflix und dann quasi, was denn das Wort ist, die Füße quasi hochlege. Ja. Und dadurch war ich da immer eigentlich alleine gewesen. Nur im Sommer hatte ich zwei Chemos, weil mein Arzt im Urlaub war, im örtlichen Brustzentrum gehabt. Und da waren auch andere halt auch noch gewesen. Und da also schon auch ein paar Kontakte. Aber genau, jetzt die meisten wirklich eher so aus dem privateren Umfeld, was ich gesagt hatte, mit den Schulfreunden oder genau über Instagram, dass man auch da viele Kontakte knüpft.
Ja, das erzählen auch viele, dass das gut tut, sich da so ein bisschen auszutauschen.
Genau. Und ach, es gibt in Kiel einen Selbsthilfeverein für auch besonders an jung erkrankte Brustkrebspatienten. Mhm. Und der ist total super. Also da bin ich auch jetzt mittlerweile seit ein paar Monaten. Das hat eine Weile gedauert, weil die sich immer treffen, was immer mein Chemotag immer war. Deswegen konnte ich da lange immer nicht hingehen erst. Mhm. Aber seit ich jetzt da hingehen kann, das tut auch wirklich total gut, sich auch gerade sich mit Gleichaltrigen auszutauschen, die halt auch Krebs haben, auch wirklich mit anderen, die auch junge Mütter sind. Mhm. Also das hat mir oder immer noch hilft mir wahnsinnig doll.
Ja. Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, an dieser Stelle möchte ich gerne einen Cut machen. Die Geschichte von Birgit ist hier noch nicht zu Ende, aber so informativ und vielschichtig, dass es zwei Podcast-Folgen füllt. Wie es bei Birgit weiterging, welche Behandlung sie nach der Chemotherapie hatte und welche Erkenntnisse sie aus ihrer Erkrankung gezogen hat, das hörst du in der nächsten Folge. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbst voll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbst voll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.